Micro Europa.
Sounds.
Moderne. Fiche.
Terrific.
Micro Europa.
Sounds.
Comme moi.
Comme eu.
Like me.
Micro Europa.
Bringing young Europe together.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Radio Micro Europa, dem Tübinger Campusfunk hier auf der Wüstenwelle 96,6. Am Mikrofon Ulrich Hägele. Heute habe ich zwei Studiogäste, Lotti Kleinfeld und ihren Mann Volkmar Kleinfeld. Wir sprechen über das Ende des Zweiten Weltkrieges vor ziemlich genau 80 Jahren hier in Tübingen. Volkmar Kleinfeld ist Jahrgang 1934 und Lotti ist, soweit ich weiß, 1936 geboren. Beide haben immer noch ziemlich lebhafte Erinnerungen an den Krieg und an das Kriegsende. Lotti und Volkmar, ich darf euch ganz herzlich hier bei mir im Studio begrüßen.
Danke sehr. Vielen Dank.
Danke.
Gerne.
Fürs Kommen auch.
Ja, wir kennen uns nun auch schon seit fast 40 Jahren, deshalb sind wir auch per Du miteinander. Volkmar Kleinfeld hat lange Jahre das Fotogeschäft in der Tübinger Mühlstraße gleichnamig, Foto Kleinfeld, geleitet und dann Anfang der Nullerjahre, glaube ich, an seinen Sohn Martin übergeben. Aufgebaut hatte alles Walter Kleinfeld, also der Vater von Volkmar, in den 20er Jahren. Das Geschäft ist mittlerweile also fast 100 Jahre alt. Walter Kleinfeld war leidenschaftlicher Fotograf. Er zog als 16-Jähriger 1915 in den Krieg, machte dort legendäre Fotos vom Kriegsgeschehen. Er wurde verletzt, zog wieder ins Feld und entschloss sich dann als einer der wenigen Überlebenden der Schlacht an der Somme, den Beruf des Fotografen zu ergreifen. Walter Kleinfeld gilt als Kleinbildpionier. In den 30er Jahren fotografierte er als Reporter für die Tübinger Chronik, zum Beispiel mit einer Kontaktkamera von Zeiss Ikon. Das war die große Konkurrenz der Leica von Leitz. Die Familie Kleinfeld wohnte dann mit ihren vier Kindern während des Krieges in dem Geschäftshaus in der Mühlstraße. Volkmar, welche Erinnerungen hast du an diese Zeit Anfang der 40er Jahre?
Ja, da war ich 10 Jahre, also da ist nicht viel an Erinnerung da. Mhm.
Ja, ja. Wo bist du denn in die Schule gegangen?
Ich bin zunächst in der Silcher Schule. Zunächst war ich im Uhland-Gymnasium, da war die Grundschule. Und später war ich dann in der Silcher Schule, da ab zur 4. Klasse.
Das ist in der Unterstadt?
In der Unterstadt, mhm. Aber an die Schule habe ich nicht viel Erinnerung. Ich habe keinen Spaß gehabt an der Schule.
Warst du eher ein schlechter Schüler oder hast du eher keine Lust gehabt zum Lernen?
Meine Lust war viel mehr im Fotolabor und in der Fotografie und im Geschäft. Also Schule hat mir nicht Spaß gemacht. Ich habe auch keine besonders guten Erinnerungen, auch von der damaligen Ausstattung der Schule, von damaligen Lehrkräften. Das waren alles Hilfskräfte, weil die Lehrer waren ja alle im Feld eingezogen als Soldaten. Es waren zurückgeholte Pensionäre und es waren psychische Erscheinungen dabei, der war psychisch krank und es waren Hilfskräfte. Also die Schulzeit erinnere ich mich nicht gerne, aber im Geschäft war ich immer sehr, sehr gern.
Das Geschäft, der Krieg hat 1939 begonnen im September. Hat man denn das gespürt im Laden, dass es dann plötzlich weniger Produkte gab, weniger Kameras, weniger Chemikalien zu kaufen? Wie war das damals?
Also Produkte gab es praktisch gar keine mehr. Die Kameraproduktion wurde ja Anfang der 40er Jahre total eingestellt. Mit was wir immer versorgt waren, war das Fotopapier. Fotopapier und die Fotochemie. Also wir konnten im Labor immer die Aufträge, die vom Feld kamen, von Soldaten vom Feld kamen. Wir konnten die Aufträge immer ausführen und wieder zurückschicken.
Also Aufträge vom Feld heißt, dass die Soldaten von der Ostfront, von der Westfront Kleinbildfotografien und Negative zurückgeschickt haben zum Entwickeln. Und ihr habt die dann entwickelt und dann vergrößert, die Bilder vergrößert.
Richtig, wir bekamen die Filme. Und die wurden entwickelt, Das lief alles problemlos. Und wir haben von den Filmen dann damals kaum Vergrößerung, sondern Kopien gemacht. Den war da damals vorwiegend noch 6,9 und 6,6 fotografiert. Und die Kopien waren halt 1:1.
Welche Rolle spielte denn die Porträtfotografie bei euch im Laden?
Gar keine. Mein Vater war reiner Fotohändler zunächst einmal und hat das Fotostudio eigentlich nur als Passbildstudio angefangen, um für die Soldaten die Passbilder zu machen. Das war auch kriegsbedingt.
Und das Fotolabor war bei euch im Haus in der Mühlstraße, oben im ersten Stock?
Das Fotolabor war in der Mühlstraße 16, nachdem meine Eltern das Haus erworben hatten. Hochmodern eingerichtet, perfekt ausgestattet und wunderschönes Labor. Und da ein ganzes Stockwerk.
Dein Vater ist ja, glaube ich, UK gestellt worden. Das heißt, der musste zunächst nicht in den Krieg, weil er eben kriegswichtige Arbeiten gemacht hat, zu Hause eben die Fotos entwickelt von den Soldaten von der Front. Ist das richtig?
Anscheinend ja, so genau weiß ich es nicht, aber vom Alter her, er war ja auch dann Jahrgang 99, also er war ja dann auch über 40 schon, wie der Krieg angefangen hat. Also ob das Alter da schon eine Rolle gespielt hat, irgendwie war er bei der Reserve, war in Esslingen irgendwo, das weiß ich noch, musste immer hin. Und nebenher hat er das Geschäft gemacht, oder meine Mutter hat es gemacht und mein Vater hat sie unterstützt.
Lotti, in welchem Stadtviertel bist denn du in Tübingen aufgewachsen?
In Tübingen, in der Hermann-Kurz-Straße am Neckar, und war mein Geburts- und Elternhaus.
Und wie war deine Kindheit in der unmittelbaren Kriegszeit so in der Zeit? Erinnerst du dich noch so ein
Anfangs
bisschen?
Anfangs gar nicht so schlecht. Eigentlich habe ich nicht gemerkt, dass es Mankos gibt. Es irgendwie, natürlich, Bananen gab es keine mehr und solche Sachen. Aber ansonsten hat also die Mutter schon auch immer ein bisschen geguckt, dass sie noch an irgendwelche Sachen rankam. Denn der Vater war ja dann schon ab 39 im Krieg oder halt eingezogen zumindest.
Ist der ab und zu mal dann auf Urlaub nach Hause gekommen?
Sicher, aber ich entsinne mich nicht mehr an die Aufenthalte, also urlaubsmäßig. Muss ja aber gewesen sein. Aber das ist bei mir irgendwie verschwunden, sage ich jetzt mal.
An welche Begebenheit hast du denn noch Erinnerungen aus der Zeit? Schule, Kindergarten oder sowas?
Also Kindergarten auf keinen Fall. Da gab es, glaube ich, einen irgendwo da draußen beim Esso in der Richtung Schleifmühleweg. Das wäre viel zu weit gewesen für uns Kinder aus der Hermann-Kurz-Straße. Aber wir hatten ja also unsere Straße zum Spielen und es war wunderbar. Und im Sommer den Neckar vor uns.
Ist man da reingesprungen?
Später dann. Zunächst hast du mal bloß deine Beine reingehängt, weil du nicht schwimmen konntest. Aber da gab es eine Nachbarin, Sportlehrerin, die hat uns Hermann-Kurz-Straßen-Kinder das Schwimmen beigebracht.
Im Neckar?
Im Neckar, im schmutzigen Neckar. Aber wir sind immer nur da.
Schwimmen war ein Thema und in der Schule, wie ging es da
dazu? In der Schule war es halt so, dass die eigentliche Grundschule, die für diese südliche Gegend, also mit Hermann-Kurz-Straße zum Beispiel, das war belegt, das war ja dann Lazarett und deshalb sind wir dann in der Uhlandstraße in die anderen, also sprich Kepler und Uhland-Gymnasium.
Wildermuth,
wir hätten ins Wildermuth sollen, aber das wurde ja umfunktioniert zur Klinik oder Lazarett hieß das ja. Und die Grundschüler sind deshalb aufgeteilt worden ins Käppi und ins Uhland-Gymnasium, die unteren Klassen also.
Ihr habt Vormittagsschule gehabt wahrscheinlich?
Nur Vormittagsschule, ja.
Nachmittags frei,
Hausaufgaben natürlich, aber es gab dann auch hier und da schon Luftalarme und dann sind wir natürlich heimgeschickt worden.
Da kommen wir nachher noch drauf, zu dem Luftalarm. Ja. Was mich nur interessiert, was gab es denn da zum Essen? Dann kam ja irgendwann mal diese Marken auf, diese Karten, diese Lebensmittelkarten, die man im Laden quasi abgeben musste, genau, um irgendwie überhaupt Brot zu kriegen.
Die Karten waren natürlich, je nachdem, wie viele Kinder dann mit im Haushalt waren und so weiter, entsprechend gut oder nicht so gut. Und
wie viel wart ihr?
Damals 3 Kinder. Mhm. Ja. ich als Älteste, dann mein Bruder mit anderthalb Jahr später und dann noch die jüngste Schwester, und die ist dann erst 39 im März geboren. Und die jüngste, die kam dann erst nach dem Krieg. Aber drei Kinder und ohne Mann und immer dieses Ungewisse, wie läuft's? Und also relativ kleine Kinder, das war also schon eine Aufgabe für so eine doch noch junge Frau mit 39, 29 Jahren.
Das heißt, deine Mutter hat dann nicht gearbeitet?
Nein, meine Mutter war wirklich nur Hausfrau, hat geguckt, dass im Garten irgendwas angepflanzt wird, was man auch essen kann, gell, wenn's, mit Kartoffeln und so weiter, Tomaten, Bohnen, hast du alles im Garten gehabt. Und von daher sind wir eigentlich ganz gut, fast bis zum Schluss über die Runden kommen.
Hat dir Schule Spaß gemacht?
Ja.
Volkmar hat gerade eben erzählt, dass er lieber seinen Hobbys, dem Fotografieren nachgegangen sei.
Mir hat Schule sehr viel Spaß gemacht, muss ich sagen. Also das war eine ganz, ganz gute Zeit in der Grundschule und später in der höheren Schule.
Waren denn da auch Buben in der Klasse?
Nein, gab es überhaupt nicht, war nicht vorstellbar.
Mhm. Okay. Du hast dann auch was ganz Besonderes gelernt in der Schule später dann, da können wir so ein bisschen noch kurz drauf eingehen, nämlich Französisch.
Ja, also das war ja nun ein Muss, denn in der französisch besetzten Zone musste.
Ja, das war dann nach dem Krieg, ne?
Das war nach dem Krieg, ja, 46, als es wieder losging, denn es war ja auch zwischen 45 Kriegsende und dann regulärem Neuaufunterricht. Also da waren irgendwie tote Zeiten. Mhm. Ich entsinne mich nicht genau, dass es ganz toll einen Übergang gab.
Da werden wir dann auch noch mal drauf eingehen, auf die Nachkriegszeit. Was mich jetzt noch interessiert ist, Volkmar hat gerade vorhin gesagt, sein großes Hobby sei die Fotografie gewesen. Hast du auch Hobbys gehabt?
Ich habe auch Hobbys gehabt, aber das war eigentlich vorzugsweise eher dann Sport. Jedweder Art, ob das dann Leichtathletik war oder dann Mitglied im Tübinger Schwimmverein, das waren so meine bevorzugten Tätigkeiten in der Freizeit.
Tübinger Schwimmverein,
ja.
Das war, also Hallenbad gab es da, das
Uhlenbad. Ja, da haben wir einmal in der Woche Schwimmunterricht gehabt, also auch so Vorbereitung auf Wettkämpfe natürlich gegen irgendwelche genauso kleinen Städte wie Tübingen, aber es war für uns doch ein Treff unter Gleichaltrigen, Gleichgesinnten. Es war schön.
Und was war deine liebste Disziplin?
Rücken.
Rückenschwimmen.
Ja, Rückenschwimmen.
Kraulen hast du auch können?
Nein, nicht so gut. Also Rückenkraul war das ja praktisch.
Mhm.
Und das war meine Stärke dann in dem Fall. Aber kannst du natürlich nicht vergleichen mit dem, was heute abgeht und wie das läuft. Für uns Kinder war es aber nichtsdestotrotz schön. Es war einfach eine gute Zeit.
So viel bis dahin. Nachher werden wir erfahren, wie es während des Krieges war, wenn man in den Luftschutzkeller musste. Jetzt aber erstmal Manio Diano mit All the People.
Hey. You need to put down your phone to see what we have become. Seems like we fooled from the start. I'll be the sun in your shadow and soothe you in all kind of weather. Sometimes when you're getting too lonely, I will always be by your side. It's complicated, love, you should know it. We're in this together. To admit
If there's a cut, there's a rip. I'll be the rain on your harvest and soothe you in all kind of weather. But sometimes when you're getting too lonely, we will always be by your side. It's complicated love, you should know it. We're in this together. Some loving, so we gotta let you in. Everybody's problems, so we gotta get this fixed all together.
Jag vill vara hackern mit Mellandagger Blues. Ihr hört den Tübinger Campusfunk Mikroeuropa hier auf der Wüstenwelle 96,6. Zu Gast im Studio hier bei mir sind die Eheleute Lotti und Volkmar Kleinfeld. Wir sprechen über den Zweiten Weltkrieg hier in Tübingen. Bomben fielen ja nicht erst zwischen 1939 und 1945, auch schon im Ersten Weltkrieg hatte es Angriffe der französischen Luftwaffe hier gegeben, zum Beispiel am 12. Oktober 1916. Damals gab es in der Unterstadt 5 Tote und einige Schäden in der Hirschgasse. Da wurde ein Dach abgedeckt und einige Dachstühle sind kaputt gegangen. Volkmar, kannst du dich denn noch an den ersten Fliegeralarm erinnern?
Oh ja, also ob der erste war, weiß ich nicht. Aber wir haben ja massiv dann Fliegeralarme bekommen und es war schon ganz, ganz gnadenlos.
Insgesamt gab es in Tübingen während des Krieges 550 Fliegeralarme. Wie wurde dieser Alarm eigentlich weitergegeben?
Durch die Sirene auf dem Stiftskirchenturm.
Und was war das für ein Geräusch, Lotti?
Oh, das Geräusch ging durch Mark und Bein, weil man einfach Angst gehabt hat, was kann jetzt passieren, gell?
Das war so ein langgezogener, hoher...
Ja, aber so durchdringend und so unheimlich eigentlich, für Kinder, ich spreche ja jetzt aber für mich halt, so durchdringend, dass es eigentlich also ganz ungut war, wenn der Fall eintrat.
Wo ist man dann, was musste man dann tun, wenn dieser Fliegeralarm war, Lotti?
Ja, gucken, dass man irgendwo unterkommt, denn von der Schule aus hat es geheißen, ihr geht jetzt schnellstens über die Neckarbrücke, also es war vom Uhland-Gymnasium aus, über die Neckarbrücke und guckt, dass ihr heimkommt. Aber das war natürlich also für uns Kinder mal, guckt, dass man das befolgt, was die Lehrerin meint. Aber das war natürlich nicht ungefährlich.
Ich muss dazu sagen, dass das Uhland-Gymnasium keinen so einen tiefen Keller hat, weil es unmittelbar am Neckar gebaut ist und die Keller in der Uhlandstraße eben nicht so tief sind.
Wir waren eigentlich im Untergeschoss gestanden, unter der Tür, und sie hat dann gesagt, jetzt könnt ihr springen, also laufen in dem Fall. Aber das war also für uns natürlich, du hast nicht hinterfragt, du warst einfach auch zu jung, du hast einfach Angst gehabt, es passiert was, und wenn sie sagt, ihr geht jetzt, dann sind wir halt gegangen, gell?
Hat man denn was mitnehmen können, Volkmar? Also ihr habt ja in der Mühlstraße gewohnt, bei euch gibt es einen ganz, ganz tiefen Keller runter. Was war, wie ist man dann in den Keller runter mit Gepäck? Hat man Spielzeug mitnehmen können?
Also für Spielzeug hat man keinen Sinn gehabt. Man hat, wie gesagt, also einen Keller gehabt, der zwei Stockwerke tief war. Und die Nachbarschaft ist auch zu uns in den Keller gekommen. Der war immer gut besetzt, weil wir den besten Keller in der Straße hatten. Und es war zudem ein Gewölbekeller. War da wunderschön als Gewölbe gemauert. Aber mitgenommen haben wir halt immer einen Rucksack, der war gerichtet, und weiß der Kuckuck, was drin war. Dann hat man aufgesetzt, dann ist man runter und Mantel angezogen und in den Keller. Und da waren so Balken, wahrscheinlich nur aus der Bauzeit vom Haus. Da haben sie sich draufgesetzt und es war stinkelangweilig, weil es verging also gefühlt Stunde um Stunde. Und es tat sich nichts, bis dann endlich die Entwarnung kam. Dann konnte man wieder hoch. Und es war ein wunderbares Gefühl, wenn man aus einem Schlafzimmer kam, die Decke über den Kopf ziehen konnte, einschlafen konnte. Es war herrlich. Und warum ging es wieder los? Kam der nächste Alarm. Also wieder runter. Und es war so gnadenlos, dass man zum Schluss 1944, 1945 im Keller unten geblieben ist und gar nicht mehr ins Bett ging.
Hat man denn da so Notrationen mitgenommen oder seine persönlichen Papiere oder sowas?
Das weiß ich nicht. Mhm. Ob man das damals überhaupt schon hatte, weiß ich auch nicht.
Und gab es da Licht?
Licht gab es, ja.
Also elektrisches Licht oder mit Carbidlampen oder Petroleumlampen?
Es gab elektrisches Licht, gab es schon. Der Keller hatte das alte Licht der Keller gehabt. Aber man hat eigentlich immer Kerzen. Vielleicht war das dann kaputt. Wenn Stauwehr getroffen wurde, gab es auch keinen Strom mehr. Also wir hatten immer Kerzen, und die Kerzen waren natürlich das Einzige, was man zum Spielen hatte.
Lotti, hast du da Angst gehabt im Keller?
Ja, also wir haben ja eigentlich keinen richtigen Keller gehabt, beziehungsweise es gab einen Keller, aber man ging, wenn Luftalarm war und Vorankündigung, ging man von der Hermann-Kurz-Straße aus in die Gartenstraße hinterm damaligen Café Bechtle, heute ist, glaube ich, eine Inder drauf. Die hatten einen Felsenkeller.
Einen sogenannten Stollen.
Einen Stollen, ja. Also keinen Bunker, sondern einen Stollen. Und da waren also die Hermann-Kurz-Sträßler auch versammelt und einige Gartensträßler natürlich sowieso. Und da war das, wie der Volkmar erklärt, mit diesen Holzbänken. Und ich entsinne mich eben, dass ich ein kleines Köfferle mitnehmen musste. Und da waren vermutlich die Papiere drin, die man halt damals gehabt hat. Gell? Vielleicht Geburtsurkunden, Trauschein und alles. Das, was man halt so für wichtig erachtete. Und die Aufgabe von mir als Älteste von den dreien war eben, das Köfferle mitzunehmen mit den Papieren. Und was meine beiden Geschwister mitgenommen habe, das weiß ich gar nicht, wahrscheinlich nichts, weil sie noch kleiner waren. Aber meine Mutter war dann natürlich mit Rucksack bewaffnet. Aber was da drin war im Detail, weiß ich auch nicht. Ich weiß nur, dass alles vorbereitet war für den Moment, wo wieder der Luftalarm losging und dass jeder dann das gepackt hat, denn wir mussten ja dann von der Hermann-Kurt-Straße rüber in die Gartenstraße. Mhm. Und da ist man durch Anderleuts Garten durch.
Waren denn die Angriffe, diese Luftfliegeralarm, war das immer nachts?
Also in meiner Erinnerung, ja.
Folgt mal.
Ich erinnere mich, dass ich mal vorm Haus stand.
Also in der Mühlstraße?
In der Mühlstraße, ja. Und da hat man immer auf den Himmel hochgeschaut, weil da die Flugzeuge kamen. Das war ja interessant zu sehen. Und da kamen mal so silberne Flugzeuge, wie sind Amerikaner gewesen sein, weil es war ja mittags. Und dann sind die Flugzeuge plötzlich länger geworden.
Und länger? Sie wurden länger?
Die wurden länger. Mhm. Und dann hat sich was abgelöst. Und da ist mir erst bewusst geworden, dass das Bomben waren. Und es waren Luftminen, die sie ausgelöst haben und die dann wohl irgendwo am Güterbahnhof eingeschlagen haben. Mhm. Aber ich erinnere mich noch, an das Bild, wie sich da was gelöst hat von Flugzeugen.
Das heißt, du bist da nicht im Keller gewesen, als die Flugzeuge kamen? Hast du da gesagt, ich muss mir das mal angucken?
Ah, oder? Ja, ich hätte doch gar nichts gesehen.
Ja, was hat dann deine Mutter gesagt?
Die war beschäftigt, die war... Nein, ich war doch nicht angebunden. Ich habe schon ein bisschen Freiraum gehabt.
Hast du Angst gehabt im Keller?
Nein.
Was hat man gedacht, als man da unten gesteckt ist? Angst, dass man verschüttet wird, oder?
Nur, dass man bald hoffentlich wieder ins Bett darf.
Du hast mir mal erzählt, dass du eine Klingel installiert hast.
Ja. Aber das war nach dem Krieg.
Ah, okay.
Und hat andere Gründe gehabt.
Hat man sich generell, Frage an euch beide, Lotti vielleicht zuerst, hat man sich generell denn sicher gefühlt in diesem Stollen, wo du warst, in diesem Felsenkeller?
Eigentlich ja. Also für uns Kinder war das ganz, das war nicht ein Keller wie im normalen kleinen Einfamilienhaus, sondern das war irgendwie für uns bombastisch. Mhm. Und da hat man gesagt, das kann ja nur gut gehen. Aber die Angst, dass über einem vielleicht der Zugang verschüttet wäre, das hat man natürlich sich auch so ein bisschen ausgemalt. Weil es ja immer mal wieder geheißen hat, also die Leute kommen hoch und das Haus ist abgebrannt und unten hast du zunächst noch gar nichts mitgekriegt von der ganzen Misere.
Es gab dann auch wirklich einen schwerwiegenden Angriff, das war im März 1944. Da sind einige Luftminen und Bomben gefallen, auch Phosphorbomben an der Neckarbrücke, da wo früher das U-Landhaus stand. Volkmar, hast du eine Erinnerung an diesen Tag? Das war der 15. März 1944.
Die Erinnerung habe ich sehr stark, ja.
Wie war das?
Wir hatten im Keller inzwischen so Feldbetten aufgebaut, weil wir ja unten geblieben waren mittlerweile, um das ständige Auf und Ab über 4-5 Stockwerke zu vermeiden. Und ich lag auf so einem Feldbett und plötzlich hat es einen Granatenschlag getan. Und dann kam Staub und Dreck die Kellertreppe runter. Und es war dann die Luftmine, die das U-Landhaus zerstört hat. Ja, und dann ging ich hoch und habe nachgeschaut, was da los ist. Und dann das Haus von Betz und Gerlach, also Mühlstraße 4.
Das ist ein bisschen weiter unten?
Etwas weiter unten in der Mühlstraße, hat lichterloh gebrannt. Da hat man gesagt, da ist ein Phosphorkanister eingeschlagen. Und aus allen Fenstern haben Feuersäulen herausgelodert und gingen am Haus entlang gegen den Himmel hoch.
Und erinnerst du dich an das U-Landhaus? Es stand ja dann unmittelbar ums Eck.
Ja.
Und das Haus von der Burschenschaft Germania war, glaube ich, auch zerstört. Stand daneben.
Das war auch zerstört. Und das U-Landhaus war zerstört. Und am U-Landhaus war eine Glocke zum Klingeln. Und die habe ich dann abgenommen und mit heimgenommen. Die habe ich heute noch in meiner Sammlung. Wer plündert wird.
Naja, der Plünderei wurde streng bestraft, bestraft damals. Aber gut, du warst damals ein Bub.
Also ich habe die Glocke noch auf jeden Fall.
Ja gut, es ist natürlich jetzt auch ein Zeitzeugnis, ein Artefakt aus der Zeit. Wäre vielleicht im Stadtmuseum ganz gut aufgehoben.
Wenn sie es haben wollen.
Was war denn das für ein Geruch dieser zu sich zusammenfallender Gebäude, die dann auch noch gebrannt haben?
Den Geruch kriegst du nie mehr aus der Nase. Der Geruch bleibt dir immer und ewig. Das ist Gips, das ist brennendes Holz. Ja, der Geruch, der stempelt dich.
Lotti,
was mir, du auch mir geht Erinnerung? Das haargenau gleich. Das kriegst du irgendwie nicht mehr weg. Und zwar nicht nur über Stunden, sondern dann auch über Tage. Wenn man dann mal die Neckargasse hochging, also 2-3 Tage später, das bleibt einfach haften. Das bleibt haften, das ist vielleicht auch psychisch bedingt. Aber es ist halt so. Ein ganz, ganz eigenartiger Geruch war das.
Sagt Lotti Kleinfeld, Zeitzeugin des verheerenden Bombenangriffs auf die Tübinger Neckarbrücke im März 1944. Nachher werden wir mehr erfahren über das Kriegsende in Tübingen, genau vor 80 Jahren. Ihr hört nun George Harrison mit Give Me Love, Give Me Peace on Earth.
Oh, isn't so. Everyone is saying you don't love me. Say it isn't so. Everywhere I go, everyone I know whispers that you're growing tired of me. Say it isn't so. People say that you found somebody new, and it won't be long before you leave me. Say it isn't true. Say that everything is still okay. That's all I want to know. And what they're saying, say it isn't so. Can't stop people from talking, and they're talking, my dear, and the things they say fill my heart with fear. Now I could never believe them when they say you're untrue. I know that they're mistaken, still I want to hear it from you. Say it isn't so. Everyone is saying you don't love me. Say it isn't so. They say you're tired of me. Say it isn't so. People say that you found somebody new, and it won't be long before you leave me. Say it isn't true. Say that everything is still okay. That's all I want to know. And what they're saying, say it isn't so, say it isn't so.
Greta Keller mit Say It Isn't So aus dem Jahr 1932. Ihr hört das Tübinger Campusradio Mikroeuropa auf der Wüstenwelle 96,6. Bei mir im Studio sind Lotti und Volkmar Kleinfeld. Wir sprechen über das Ende des Zweiten Weltkrieges vor 80 Jahren hier in Tübingen. Volkmar, erinnerst du dich noch an den Moment, als der Krieg in Tübingen zu Ende ging?
Ja, mein Vater wurde ja einberufen zum Volkssturm und ging einige Tage vor Einmarsch der Franzosen noch in ein Schönbuch, um im festen Glauben an den Endsieg. Wir haben vorher noch Panzerfäuste in die Hermann-Löns-Straße, heute im Schönblick, hochgefahren. Das waren so Holzverschläge, da waren immer drei Panzerfäuste in einem Verschlag. Zwei Kopf oben, eine Kopf unten. Und die haben wir da oben abgeliefert bei einem anderen Volkssturmmann. Und da wurden sie dann in die Frauensteingrube in Schönbuch gebracht. Also so hat sich für uns abgezeichnet.
Das war im April 1945?
Das war im April 1945.
Die Franzosen sind dann gekommen, glaube ich, am 16. Kann es sein?
Am 19.
Am 19. Ja. April. Du hast mir mal erzählt, dass man die Panzer von Weitem gehört hat. Die sind von Unterjesingen, glaube ich, gekommen.
Am Tag vorher hat man die Panzer deutlich gehört. Und da wusste man, es sind sie in der Nähe.
Und da war dein Vater im Schönbuch?
Und da war mein Vater im Schönbuch auf dem Dinsenberg, Dickeberg, Kohltuchplatte.
In der Nähe von der Königsackhütte da oben?
Genau.
Wo warst du da? Warst du zu Hause?
Ja.
Schule hat man keine gehabt wahrscheinlich, oder?
Ja, da war ja auch Fliegeralarm. Also ich weiß noch, Irgendwann war Fliegeralarm, man ist dann nach Hause gegangen und hat den Schulranzen in der Schule gelassen. Und wie man nach einem Einmarsch man wieder in die Schule ging, war der Schulranzen nicht mehr da mit seinem Inhalt.
Wie war das, als die Franzosen dann in der Müllstraße waren? Du warst im Luftschutzkeller unten, bist dann hoch und was hast du dann gesehen?
Und dann habe ich ein ganz wunderliches Fahrzeug gesehen, das ich noch nie gesehen hatte. Wir haben ja keine Wehrmachtsfahrzeuge mehr gesehen. Das war auch ein Militärfahrzeug. Und das war ein Fahrzeug, was ich heute weiß, es war ein Jeep. Und er stand herrenlos vor unserem Haus. War es irgendwie ein Vorposten, der wohl ausgekundschaften musste, ob die Neckarbrücke noch im Gang war. Die war zur Sprengung vorbereitet.
Von den Nazis? Also von der Wehrmacht?
Also von der Wehrmacht zur Sprengung vorbereitet, ja. Und da gibt es ja die Geschichte mit dem Neckarmühlenwirt Kurt Hauch, der die Leute dann betrunken gemacht hat und dann die Sprengung verhindert hat, wenn das wahr ist. Also ich weiß es nicht.
Wie haben sich denn da die Franzosen verhalten?
Zunächst mal war ja gar keiner da, bloß der nähere Jeep war da. Und dann kamen Panzer und die Panzer konnten nicht die Umgehungsstraße fahren. Wäre praktisch gewesen, aber da war die Brücke gesprengt worden.
In Lustenau?
In Lustenau sinnvollerweise. Und dann haben sie in der Mühlstraße Aufenthalt gehabt, bis sie die Neckarbrücke gesichert hatten und weiterfahren konnten. Und ein Franzose, der kam ins Geschäft und hat sich da umgesehen und hat im Nebenraum hinter dem Geschäft, da haben wir als Schulkinder immer unsere Sachen abgestellt. Und ich habe meine Rollschuhe, wunderschöne Hudora-Rollschuhe, dort deponiert gehabt. Und der Franzose hat die genommen, hat sie mit rausgenommen und auf dem Panzer hat er sich angeschnallt.
Was hast du dann gedacht?
Man hat es einfach hingenommen, gut gegeben. Heute würde ich sagen, jetzt heulen müssen und sagen müssen, lasst es. Wahrscheinlich hätte es dann gelassen, ich weiß es nicht, aber man hat damals alles hingenommen, wie es sich gegeben hat.
Hat man denn noch deutsche Soldaten, SS
Nein.
oder Gestapo gesehen?
Nein.
Die waren alle weg?
Die waren...
Oder haben sich verkrochen, oder...
Nein, die waren weg, die sind ja abgezogen worden. Die sind doch nach Reutlingen abgezogen worden. Ja, also es waren keine, es waren am Tag vorher, waren noch SS-Soldaten unterwegs und die haben jemanden Fahrrad weggenommen und ja, da hat es so eine Auseinandersetzung gegeben, weil ich stand dann hinter den Soldaten, weil ich gesagt habe, ich war geprägt von meinem Vater, die brauchen das Fahrrad, die müssen ja weiterkommen. Mhm. Also auf jeden Fall, das waren die letzten Soldaten, die ich gesehen habe.
Mhm. Hast du Angst gehabt, als du die Franzosen gesehen hast?
Ach, Angst habe ich, ja, ich habe schon Angst gehabt. Ich habe gedacht, wenn sie meine Mutter erschießen, was passiert dann mit mir als Kind, gell?
Lotti, wie hast du dich gefühlt in der Zeit, also unmittelbar als die Franzosen?
Ich weiß noch, dass wir da auch im Stollen waren und es war ein schöner, sonniger Vormittag. Aber also übernachtet hat man vorher nicht. Wir sind wahrscheinlich wieder rübergegangen. In den Stollen hat sich dann rausgesetzt auf eine Bank, die da war. Ja, die Frau, die Mütter, die haben ihr Strickzeugs dabei gehabt und wir Kinder haben, glaube ich, irgendwie gespielt. Und dann kam plötzlich den Weg hoch, also aus der Gartenstraße, da wo heute das Synagogendenkmal ist, ein Motorrad hochgefahren mit einem Marokkaner. Und der hat ja an den Stufen dann halten müssen, die zum Österberg fahren. Und hat sich so umgeguckt, ja, und die Frauen, die Mütter und die Kinder, die waren irgendwie... Ich kann nicht sagen, verängstigt. Also ich war auch nicht irgendwie verängstigt. Bei uns ging es eher darum, dass man hat sagen können, jetzt kommen sie endlich, jetzt ist dann bald auch der Krieg aus.
Ja, hat man den dann begrüßt oder hat
Nein,
man gar nicht?
Hat man also weggeguckt? Hat man, oder? Ich nicht.
Man Nein, hat sich ruhig verhalten.
Der hat sich ruhig verhalten, also wirklich nur um so quasi nachzugucken, hat man den Eindruck gehabt. Ist dann auch wieder gleich runtergefahren Richtung äußere Gartenstraße ab. Und wir sind, meine ich, dann langsam rüber in die Häuser. Also, da war ja nichts passiert in der Hermann-Gurt-Straße. Aber wie das dann lief, also oder nachdem wir dann vielleicht den ersten französischen Soldaten, also typischen französischen Soldaten gesehen hat und nicht diese marokkanischen Einheiten, das ist eine Lücke da. Später hat sich dann, wenn man sich so ein bisschen mit denen fraternisiert hat, wenn sie da waren mit ihren Familien, da waren dann Kontakte da, einfach Kind zu Kind, das hat funktioniert, gell? Aber so der erste Moment, also der ist bei mir ziemlich verblasst. Mhm. Später ging es dann wieder los, als ich einfach hier gewohnt habe und vor allen Dingen natürlich auch die Wohnungen oder ganzen Häuser in der Hermann-Kurt-Straße requiriert haben. So quasi, wenn es ein schönes Haus war, schön eingerichtet und so, dann musste halt der Besitzer oder der Mieter gucken, wo er unterkommt. Und dann meistens beim Nachbarn das vielleicht ermöglichen konnte. Gell? Das war dann wieder hart.
Volkmar, dein Vater war am 19. April, als die Franzosen eingerückt sind in Tübingen, war im Schönbuch. Was ist dann mit deinem Vater passiert?
Ja, ich weiß nur noch, dass meine Mutter mir dann einen schönen Tag gesagt hat. Es war dann einige Tage später. Oh, unser Vater wird nicht mehr zurückkommen. Also er ist gefallen, er ist tot.
Und was war da passiert?
Er ist irgendwie ums Leben gekommen und wurde von den Kameraden dann beerdigt im Schönbuch und im September dann ausgegraben, überführt nach Tübingen.
War das dann eine französische Patrouille oder?
Ich habe keine Ahnung. Ich hätte noch recherchieren müssen, ich weiß es nicht.
Du hast ja noch einen Bruder gehabt,
ja.
Werner hieß der.
Ja.
Der war Jahrgang 1928.
Ach, ja.
Was ist mit dem passiert?
Mein Bruder war in Oschatz zur Fliegerausbildung. Er wollte Flieger werden. Ist dann nach Bernau bei Berlin gekommen zum Einsatz an die Ostfront.
Das war 45?
Das war dann 45. Die ganze Geschichte habe ich aufgeschrieben und die ist abrufbar beim DHM. Da gibt es ja die Abteilung Lemo, Lebendiges Museum online.
Deutsches Historisches Museum?
Und genau.
In Berlin?
Und da habe ich die ganze Sache hinterlegt. Mhm. Ich habe das recherchiert und bin da auch ziemlich gut fündig geworden.
Was hast du rausgefunden?
Dass er vermutlich am 17. April, wie die russische Offensive bei den Seelower Höhen angefangen hat, ums Leben gekommen ist. Da hat dieser, ich glaube, Tony Leclerc hieß er, französischer Name, der letzte englische Stadtkommandant, hat da die Geschichte geschrieben. Der Kampf um Berlin, also der Schlacht an der Oder, Kampf um Berlin, waren zwei Bände und da steht alles ziemlich genau drin, dass die Russen angegriffen haben am 17. April und dass die Einheit von meinem Bruder, das waren ja Kinder, war 16 Jahre war der, gell? Und dass die dann aufs offene Feld geschickt worden sind und die Russen haben die alle niedergemacht und er schreibt, also kam einer von der Einheit, die also exakt genannt wird, überlebt hat.
Sagt Volkmar Kleinfeld, nachher werden wir noch ein bisschen hören, wie das dann nach dem Krieg dann war, als die Franzosen dann hier waren. Jetzt aber zunächst mal John Lennon mit Imagine.
Imagine there's no heaven.
Ihr hört immer noch Radio Mikroeuropa auf der Wüstenwelle 96,6. Mit Lotti und Volkmar Kleinfeld spreche ich heute über das Kriegsende in Tübingen vor 80 Jahren. Lotti, welche Erinnerungen hast du denn an die französische Besatzung, die da dann relativ schnell dann kam? Wie war das damals?
Also dadurch, dass die dann ja relativ schnell ihre Familien auch dabei hatten und in der Hermann-Kurt-Straße wohnten, haben wir uns sehr schnell mit den Kindern angefreundet. Also wirklich, es war eine ganz sympathische Zeit. Die haben sich bemüht, wir haben uns bemüht mit Händen und Füßen und man hat zusammen gespielt und auch die Eltern, also so habe ich es empfunden, die Eltern dieser französischen Kinder waren uns schon auch zugetan und haben uns hier und da mal was zugesteckt. Und also es war gar nicht so, wie wenn das jetzt die Besatzer sind. Und das Gefühl haben die uns auch gar nicht vermittelt eigentlich. Die waren einfach auch da, aber sie haben uns akzeptiert und wir haben sie natürlich auch akzeptiert, wie sie waren. Aber es war so nahtlos der Übergang und so gesehen, also für mich eher, hat uns was gebracht, sagen wir mal.
Waren wir froh, dass der Nationalsozialismus vorbei war, dass Hitler Geschichte war?
Ja, also ich meine, das Wort so Nationalsozialismus und so war für uns fast ein bisschen fremd, noch wenn wir einfach zu jung waren. Aber dass es eben geheißen hat, jetzt ist der Krieg zu Ende, das haben wir natürlich verstanden, was das bedeutet, gell? Und dass die Angst wegfällt, dass das Haus kaputt sein kann und man vielleicht auch noch getötet wird durch Bombenangriffe.
Dein Vater hat es überlebt?
Der war ja dann in Gefangenschaft in Österreich. Ich kriege aber nicht mehr zusammen, warum in Österreich, denn er war ja an der Ostfront, an der Gulaschkanone. Auf jeden Fall war er in Bad Ischl in Österreich erst in Gefangenschaft, aber nur bis Ende des Jahres 1945. Und irgendwann stand er halt auch vor der Tür, wie viele andere auch. Aber also gesund, zufrieden, er saß ja mit an der Quelle dann, also gehungert hat er sicher nicht und konnte dann also normales Leben anfangen, sage ich jetzt mal. Aber für uns Kinder war es also eine echte Erlösung. Die Angst war weg.
Guck mal, wenn man jetzt 80 Jahre zurückblickt, hättet ihr gedacht oder hättest du gedacht, dass es mal wieder Krieg in Europa gibt?
Also damals hat man über sowas nicht nachgedacht. Man hat eher gedacht, der Werwolf kommt und uns wieder befreit.
Der Werwolf?
Wir waren total indoktriniert. Also das muss man schon sagen, wir waren ganz fanatische kleine Nazis.
Und wann hat sich das dann geändert bei dir?
irgendwann im Lauf der Jahre, ja.
Also die unmittelbare Nachkriegszeit, da warst du den Franzosen eher kritisch gegenüber?
Nein, kann man so nicht sagen. Weil wir haben ja schnell Kontakte bekommen. Die Franzosen wurden Kunden. Und wir haben dann die erstaunliche Feststellung gemacht, dass der Erbfeind aus ganz normalen Menschen besteht, wie du und ich. Und wir haben nur sympathische, angenehme Kontakte gehabt. Also da war dann keine Spur mehr da von Feindschaft und Abneigung.
Ihr seid jetzt, Lotti und Volkmar, seid beide 65 Jahre bald verheiratet, glaube ich. Ne? Hm. Was ist das für eine Hochzeit? Das ist die eiserne
nach Hochzeit. Nach der Diamantinnen.
Was wünscht ihr euch für die Zukunft Europas, Lotti? Wenn ihr einen Wunsch frei hättet.
Keiner unser Enkel erleben muss, was der Zweite Weltkrieg bedeutet hat. Und man es auch nie für möglich gehalten hätte, dass es solche Situationen, wie wir jetzt erleben, noch einmal geben könnte. Denn ich denke immer, die Leute, die heute noch das Sagen haben, noch da sind und die Bilder kennen von den zerstörten Städten, ob es dann in Deutschland war oder in Russland oder sonst wo, das muss doch so tief sitzen, dass man sich eigentlich nicht vorstellen kann, dass es Leute gibt, die wieder versuchen, einen dritten Weltkrieg quasi hinzukriegen. Das kann doch irgendwo nicht sein. Und das belastet einen aber natürlich schon, denn du denkst halt auch an deine Enkel und vielleicht mal Urenkel und was weiß ich, wenn die sowas auch erleben müssten. Das war damals überhaupt kein Gedanke, dass sowas noch einmal auch nur kommen könnte. Und jetzt haben wir es eigentlich wieder an verschiedenen Herden in Europa. Und weiter weg.
Damit wären wir auch schon wieder am Ende unserer Mikro-Europa-Sendung angelangt. Bei mir im Studio waren heute Lotti und Volkmar Kleinfeld. Wir sprachen über das Kriegsende vor 80 Jahren hier in Tübingen. Lotti und Volkmar, vielen Dank für euren Besuch.
Wir danken. Herzlichen Dank.
Bitte gerne.
Für die Einladung.
An den Reglern saß heute Selina Lauble. Schaut auch mal auf unsere Homepage unter mikro-europa.de. Unsere Sendungen zum Nachhören findet ihr in unserer Mediathek auf der Homepage der Tübinger UB. Am Mikrofon war heute Ulrich Hägele. Macht's gut, bleibt gesund und bis bald.
Bis bald.